Einen schönen guten Morgen. Vater, ich will dich preisen. Dein Wort ist wunderbar. Es ist Jesus, den wir feiern. Jesus, du bist unser Leben. Du bist unser Licht. Das sind doch mal krasse Komplimente. Da haben wir gerade Gott groß gemacht. Oder zugehört, wie andere Gott groß machen. Gott werden Komplimente gemacht im Lobpreis, im Gotteslob. Und Gefühle werden beschrieben, die wir ja so haben. Aber das tun wir ja auch untereinander, unter uns Menschen. Du, ich lieb dich, Beatrix. Oder du siehst heute aber echt total toll aus, liebe Schwester. Aber wir können auch anders, oder? Du Versager. Du siehst aus, wie du riechst. Und das ist kein Kompliment. Wir sehen hier, Wörter können zerstören. Wörter können aber auch aufbauen. Wörter können Lügen in sich tragen. Doch Wörter können auch Lügen aufdecken und die Wahrheit ans Licht bringen. Und Wörter bergen in sich Veränderungskraft. Wörter können eine riesige Veränderung mit sich bringen. Und jetzt lassen Sie uns mal gleich einige Wörter der Bibel anschauen, die auch Veränderungskraft in sich tragen. Riesige Veränderungskraft. Aber davor will ich noch kurz beten. Herr Jesus Christus, schenk bitte Gnade. Und erbarm dich. Herr, bitte öffne jetzt die Ohren, öffne die Herzen und schenk mir die richtigen Wörter. Im Namen Jesu, Amen. Den Text, den wir jetzt heute uns anschauen werden, gemeinsam, steht in Johannes 1, die Verse 1 bis 14. Ich lese aus der Luther-Übersetzung vor. Sie können dann gerne mitlesen. Hier am eine Leinwand. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht, und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen, und das Licht scheint in der Finsternis. Und die Finsternis hat's nicht ergriffen. Es war ein Mensch, von Gott gesandt, der hieß Johannes. Der kam zum Zeugnis, um von dem Licht zu zeugen, damit sie alle durch ihn glaubten. Er war nicht das Licht, sondern er sollte zeugen von dem Licht. Das war das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen. Er war in der Welt, und die Welt ist durch ihn gemacht. Aber die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen eines Mannes, sondern von Gott geboren sind. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes, vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Also jetzt sagen wir mal ehrlich, das ist doch ein komischer Text, oder? Der ist doch total seltsam. Da wird auf der einen Seite von dem Wort gesprochen und auf der anderen Seite von er. Also von einem Mann? Worum geht's eigentlich überhaupt? Das kann man doch gar nicht verstehen. Das ist doch total weltfremd. Das ist theoretisch, theologisch irgendwas, was daher gesagt wird. Das bringt doch nichts für mein Leben. Das ist doch... Entschuldigung, also Johannes, warum hast du es da reingeschrieben, sowas? Und was überhaupt... Ja, Johannes, was sollen diese ganzen komischen Begriffe, die hier stehen? Was bringen die hier? Wort, Wille des Fleisches... Aus Gott geboren, Herrlichkeit, Gnade, Wahrheit, das ist doch alles Da kann auch niemand was mit anfangen. In Wirklichkeit, das hört sich doch echt nach Codewörtern an, oder? Da sind wir uns da einig. Nach geheimen Begriffen, die nur ganz Eingeweihte verstehen können. Das ist vielleicht was für Superchristen, die seit vielen Jahren täglich die Bibel lesen, studieren. Aber es ist doch nichts für uns normale Menschen, oder? Nun, das denke ich alles nicht. Erstmal gibt es überhaupt keine Superchristen. Und dann denke ich, dass jeder diesen Text verstehen kann. Und er hat uns sehr viel zu sagen. Wir müssen nur hören wollen. Das ist die Voraussetzung. Also bevor wir jetzt weiterfahren, was ist jetzt genau mit Wort gemeint? Mit Wort ist Jesus gemeint. Das können wir im 14. Vers sehen. Da steht es am Ende, des eingeborenen Sohnes vom Vater. Man könnte auch übersetzen mit Gottes einziger Sohn, also Jesus Christus. Ich lese jetzt nochmal die zwei ersten Verse und ersetze Wort mit Jesus. Im Anfang war Jesus und Jesus war bei Gott. Und Gott war Jesus. Derselbe Jesus war im Anfang bei Gott. Was erfahren wir jetzt hier? Erstmal, Jesus ist Gott. Und ganz am Anfang war Jesus bei Gott, bei seinem Vater. Hier kommt was sehr, sehr, sehr Schönes zum Ausdruck. Jesus hatte eine tiefe, perfekte Gemeinschaft mit seinem Vater im Himmel. Im Anfang war Jesus bei Gott. Jesus war im Anfang bei Gott. Da wird zweimal das Gleiche gesagt, ein bisschen verdreht. Wie um zu sagen, das hätte immer so weitergehen können und es war sehr, sehr gut so. Ich lese weiter. Alle Dinge sind durch denselben, durch Jesus gemacht. Und ohne Jesus ist nichts gemacht, was gemacht ist. In Jesus war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Hier sehen wir, Jesus ist derjenige, der die Welt erschaffen hat. Nun, jetzt vielleicht denken einige von Ihnen, ja, gut, das ist ja alter Tabak hier, das ist ja nichts Neues. Aber wir sind doch heute ja im 21. Jahrhundert, da ist doch jetzt Evolution. Ja, jeder glaubt an Evolution, das ist doch alles, das ist doch veraltet. Aber hier steht was anderes. Und Gott gibt uns sein Wort, dass es stimmt. Alles, was wir sehen, hat Jesus gemacht. Aber auch alles, was wir nicht sehen können, hat Jesus gemacht. Alles, was ist, was war und was sein wird, hat er gemacht. Hat er erschaffen. Wow, der muss Macht haben. Wow, der muss auch viel wissen, um das alles so hinzukriegen, so genial hinzukriegen. Und wenn wir so heute in die Natur schauen, wie sie gerade am Erwachen ist, im Frühling, dann können wir auch wieder nur das Gleiche denken. Wow, der hat Power. Gott hat Power. Und Gott war nicht langweilig zumute, dass er sich damals gedacht hat, lass mal die Welt und so einen Menschen machen, erschaffen. Vielleicht ist dann mehr Action los. Ja, ist so langweilig hier bei mir. Vielleicht kann ich dann mich mal wieder über was freuen. Nee, Gott war nicht langweilig. Zumute. Er war mit sich selbst total zufrieden. Ihm hat es an nichts, an rein gar nichts gefehlt. Restlos zufrieden. Mit sich selber, Gott ist perfekt. Er genügt sich selber ganz und gar. Er erlebt mehr als genug Action mit sich selbst. Und er kann sich an seiner eigenen Schönheit erfreuen, an seiner eigenen Herrlichkeit. Nein, wenn Gott etwas macht, und das sehen wir durch die ganze Bibel durch, hier in der Schöpfung der Welt oder auch Schöpfung von uns Menschen, dann macht er es immer, weil er von seinem Überfluss abgeben will an uns. Gott liebt es irgendwie zu beschenken. Das ist seine allertiefste Eigenschaft. Er verschenkt von sich selbst an andere. Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Jetzt kommt hier auf einmal ein neuer Begriff rein. Finsternis. Ist doch seltsam. Davor war alles so schön. Da wurde von Leben, von Licht beschrieben. Also sehr positive Begriffe. Und jetzt auf einmal Finsternis. Was ist hier passiert? Nun, das Tragischste und das Schlimmste, was überhaupt hier auf dieser Welt jemals passiert ist, ist da geschehen. Da verblassen unsere heutigen Probleme dagegen. Es war der Startschuss zum Bösen, des Aufstandes, der Rebellion gegen Gott. Der Mensch hat sich gegen Gott entschieden. Ich weiß besser, was für mich gut ist, Gott. Ich mache, was ich will. Ich werde mein eigener Gott. Ich, der Mensch, ich bin Gott. Ich esse jetzt diese Frucht. Seitdem ist jeder Mensch in der Finsternis, unter dem Machtbereich Satans, des Teufels, so sagt es die Bibel, in dem Unglück und Verderben herrschen, unter diesem Machtbereich, in dem der Tod letztendlich herrscht. Der Mensch, das geliebte Geschöpf Gottes, ist zu tief schuldig geworden vor seinem Schöpfer. Adam und Eva, die haben den Start gemacht. Und jeder einzelne von uns hier in diesem Raum, auch in der ganzen Welt, hat das Seine dazu beigetragen. Jeder von uns hat Gottes Gesetze mit Füßen getreten. Und so gesagt, was meine Vorfahren damals gemacht haben, das ist super. Damit bin ich einverstanden. Das ist top. Ich will auch mein eigener Gott sein. Ich will bestimmen, wo es lang geht. Also hier was sehr Tragisches. Und doch leuchtet hier ein riesiger Funke Hoffnung durch. Das heißt hier, die Finsternis hat das Licht nicht ergriffen. Die Dunkelheit hat das Licht nicht ausgelöscht, heißt es. Nein, das Licht scheint in der Finsternis. Was bedeutet das jetzt genau? Der Tod hat nicht über das Leben gesiegt. Jeder einzelne von uns geht zwar Richtung Tod, und dessen sind wir uns alle bewusst, doch schenkt uns Jesus trotzdem noch Leben. Zwar ein begrenztes Leben, aber er schenkt uns ein Leben. Und im Vers 9 steht das Gleiche nochmals, um es nochmal zu betonen. Ich möchte jetzt hier eine kleine Geschichte erzählen, nämlich einen Lebensausschnitt von dem Leben von meinem Großvater. Er hieß André. Und diese Geschichte soll uns zeigen, wie Gott Leben erhält. Und das Ganze passiert zwischen 1916 und 1918, während des Ersten Weltkriegs. Kurz bevor er sein Zuhause verlässt, gibt ihm seine Mutter ein Buch mit. Sie sagt ihm beim Abschied nehmen, trag es immer bei dir. Er betrachtet während der Autofahrt das kleine Buch. Da steht auf dem Umschlag Neues Testament. Er denkt noch an die Worte, die seine Mutter ihm gesagt hat, als er das Buch in seine Hemdtasche reinsteckt. Er freut sich bald, auf dem Kampffeld stehen zu können und sein Vaterland zu verteidigen. André geht in den Krieg, er geht in den Ersten Weltkrieg. Und es sind lange Tage, es sind noch längere Nächte. Im Graben ist es kalt und feucht. Menschen sterben, zu viele Menschen sterben. Und eines Abends, nach einem langen Tag an der Front, zieht er erschöpft sein Neues Testament aus der Hemdtasche heraus. Er will es darin lesen. Und verwundert schaut er sich genau dieses Neue Testament an. In dem Buchdeckel ist ein kleines Einschlagsloch zu erkennen. Er hat den ganzen Tag Explosionen von Bomben oder Granaten und Bomben, ja, Gewehrschüssen gehört. Und der Splitter von einer solchen Granate oder von solch einer Bombe ist direkt in sein Neues Testament eingedrungen. Und Henri damals hält inne. Direkt unter seiner Hemdtasche liegt ja sein Herz. Hastig öffnet er sein Hemd. Der Splitter ist nicht durchgekommen. Er ist unverletzt und er lebt. Tief atmet er durch. Dieses Buch hat ihm das Leben gerettet. Wenn er es nicht mit sich getragen hätte, dann wäre er auf dem Schlachtfeld damals gestorben. Und hätte mein Großvater dieses Neue Testament damals nicht in seiner Brusttasche gehabt, mich jetzt niemals gegeben, weil mein Vater niemals geboren worden wäre. Und jeder von Ihnen kennt sicherlich ähnliche Geschichten, in denen haarscharf der Tod vor der Tür stand, aber doch vorbeigezogen oder zurückgezogen wurde. Und das wurde gemacht, weil Jesus unser Leben noch erhalten möchte. Und wir werden gleich sehen, warum er das erhalten möchte, was sein Ziel ist. In folgenden Versen heißt, dass Johannes der Täufer gesandt wurde, um die Menschen vorzubereiten, damit sie später Jesus Glauben schenken. Er sollte die Herzen der Sünder, der Menschen, vorbereiten, damit sie begreifen, wie Rettung möglich ist, wie Rettung funktioniert. Er war ein Prediger in der Wüste, heißt, der den Menschen Wichtiges, sehr, sehr Wichtiges zu berichten hatte. Und dann geht's weiter in Versen 10 und 11. Er, Jesus, war in der Welt und die Welt ist durch ihn gemacht. Aber die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Jesus verließ die perfekte, die tiefste Gemeinschaft mit seinem Vater und kam zu uns in die Welt hinab. Er nahm menschliche Natur an, so wie wir war er. Er konnte leiden, er konnte sterben. Jetzt lassen Sie uns mal kurz hier überlegen und kurz eine Pause machen und ja, innehalten einfach. Warum wird eigentlich Jesus Wort genannt? Warum ist das so in dem Text hier? Jesus wird Wort genannt, weil er uns von Gott erzählt. Er weiß ja, er kennt ja seinen Vater, er weiß, wer sein Vater ist. Wenn zum Beispiel ein Westafrikaner, ein Mann aus Burkina Faso, das Wort Schnee hört, dann kann er nicht viel damit anfangen. Dann kann er eigentlich gar nichts damit anfangen. Warum? Weil er noch nie in seinem Leben Schnee gesehen hat. Er hat noch nie Schnee in der Hand gehabt. Wenn ich ihn allerdings mal besuchen komme und auf der Tasse Tee vorbeischaue und ihm erkläre, was Schnee ist, dann kann er mehr mit diesem Begriff anfangen. Wenn ich ihm sogar ein Bild mitbringe, wo man Schnee sehen kann, dann weiß er sogar genau, wie Schnee aussieht. Ähnlich ist es mit Jesus. Nur er weiß, wer Gott ist, und er zeigt es uns und er erklärt es uns. Jesus kam in die Welt, er kam in die Welt, heißt es hier im Text. Das Wort wurde Fleisch, ein paar Verse weiter. Er kam in sein Eigentum. Dreimal steht hier genau das Gleiche eigentlich. Schon seltsam. Aber es ist nicht, weil Johannes dumm war, weil er sich irgendwie gedacht hat, jo, jetzt ist egal, schreibe ich halt dreimal einfach so das Gleiche. Er wollte damit ausdrücken, es ist gigantisch, was hier steht. Man kann es kaum fassen, es ist kaum fassbar. Und es ist aber trotzdem wahr. Jesus, Gott kam zu uns Menschen. Er kam in sein Eigentum, heißt es hier. Was für ein großes, riesiges, unbeschreibliches Verlangen steckt da in diesen Worten drin. Er kam in sein Eigentum. Je, Jesus geht seinen Geschöpfen nach. Es zieht ihn förmlich zu ihnen. Er kann nicht anders, er will auch gar nicht anders. Seine Geschöpfe sind zwar vor ihm geflohen, aber er geht ihnen nach. Und er will ihnen begegnen in ihrem Leid, in ihrer Krankheit, in ihrem Herumrennen und Herumbemühen. Er sieht auch die tiefe Sinnlosigkeit, in der wir uns befinden, die tiefe Leere in jedem Einzelnen von uns. Getrieben von seiner Liebe zu uns, kommt er herab. Er kommt zu uns. Wow, Gott kommt. Gott ist es nicht egal, wie es mir geht. Wäre ich persönlich der Schöpfer von diesen Menschen gewesen, so wie ich halt einer bin, ich wäre nicht gekommen. Aber Gott ist anders. Er geht uns nach. Liebe hat ihn zu uns gezogen. Und was taten seine Geschöpfe? Was taten seine Menschen mit ihm? Die Seinen nahmen ihn nicht auf. Steht hier. Jesu Geschöpfe, wir Menschen, wir begriffen nicht, wer da zu uns kommt. Wir wollen es nicht begreifen. Wir erkannten unseren Schöpfer nicht. Ja, wir lehnten sogar Jesus ab. Seine besten Freunde ließen ihn alleine. Sie verrieten ihn. Andere schlugen ihn, spuckten ihm ins Gesicht, setzten ihm eine Dornenkrone auf, töteten ihn letztendlich. Sie kreuzigten ihn am Kreuz. Das taten wir mit dem Geliebten Gottes, mit Gottes Liebe. Was gibt es Tragischeres? Was gibt es Schlimmeres? Das kann man kaum in Worte fassen. Man kann es nicht. Und doch, auch hier gilt, das Licht scheint in der Finsternis. Wie es im Vers 4 heißt. Es sah so schrecklich finster aus. Und Gott kehrte es ins Gegenteil. Jesus stand auf von den Toten. Er lebt. Er starb, damit auch ich leben kann. Damit auch Sie leben können. Das ist die Botschaft von Ostern, die wir gerade vor einer Woche gefeiert haben. Jesus lebt. Und ich kann auch leben. Genau wie dieses Neue Testament damals den Splitter abbekommen musste. Um so André und mir und vielen anderen in meiner Familie das Leben zu retten. Genauso musste Jesus den Tod abbekommen. Genauso. Damit uns Menschen das Leben geschenkt werden kann. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Also manche entschieden sich, Jesus aufzunehmen. So wurden sie dann Gottes Kinder, heißt es hier. Indem sie an seinen Namen glaubten. Nun ist jetzt auch wieder was sehr Komisches, oder? Für unsere Ohren. Ja, wie soll man denn bitte an einen Namen glauben? Das hört sich doch echt wieder komisch an. Da kann man doch nichts mit anfangen. Aber jetzt wollen wir uns mal kurz den Namen Jesus anschauen. Was bedeutet eigentlich dieser Name, Jesus? Ursprünglich heißt Jesus auf Hebräisch Yeshua. Und Yeshua bedeutet, Gott bringt Heilung. Gott bringt Rettung. Also jetzt können wir sehen, das begrenzte Leben, das uns Jesus schenkt, soll dazu dienen, dass wir diesen Yeshua, Jesus kennenlernen. Und jetzt die Frage an Sie persönlich. Glauben Sie das? Gott bringt Rettung. Glauben Sie das, dass Jesus seinen Namen mit Recht trägt? Verdient er seinen Namen? Ist Jesus Gott? Ist Jesus der Retter, den Sie benötigen? Die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen eines Mannes, sondern von Gott geboren sind. Und dieser Satz ist jetzt für uns heute ein riesiger Skandal. Also das passt nicht, ja. Aber auch für die damaligen Ohren, das war ein Skandal. So ein Satz, das darf man nicht sagen. Warum ist es ein Skandal? Weil dieser Satz jede Form und jede Art von Religion zerstört. Das schauen wir jetzt mal noch genauer an. Gott rettet einen Menschen nicht wegen seines Blutes, also wegen seiner Vorfahren. Besonders die Juden mochten es nicht, das zu hören. Gott ist ja ihr Gott. Und damit haben sie recht. Denn die Juden sind das auserwählte Volk Gottes. Doch, und das vergaßen sie, Gott ist auch der Gott aller anderen Völker auf dieser Erde. Rettung wird nicht über Vorfahren vererbt. Ich bin nicht deshalb Christ, weil meine Eltern Christen sind. Viele Menschen glauben das. Es gibt aber bei Gott keine verwandtschaftlichen Vorteile. Die zweite Sache ist, dass Gott einen Menschen nicht wegen dem Grund oder wegen dem Willen des Mannes, also nicht deshalb, weil ein Mensch eine besondere Gabe oder eine Fähigkeit erhalten hat. Nicht deshalb rettet Gott einen Menschen. Es ist also zum Beispiel nicht so, dass ich ein toller Hecht bin, ja, und ich habe solch eine gigantische und große Glaubenskraft, dass Gott mich dann rettet. Nee, das ist nicht der Fall. Nicht wegen einer besonderen Gabe oder Fähigkeit. Und zum Dritten, Gott rettet keinen Menschen aufgrund des Willens des Fleisches. Also nicht wegen ihrer religiösen Anstrengungen. Die 10 Gebote einzuhalten ist unmöglich. Weil Gott, egal was wir machen, wenn wir auch die größte Tat vollbringen, verdient er eigentlich noch mehr Eifer, noch mehr Anstrengung, noch mehr Lob. Und selbst wenn wir es schaffen würden, ein Gesetz gescheit zu halten, dann hätte es doch eigentlich doch Gott vollbracht durch uns, weil er uns doch den Atem schenkt. Er schenkt uns doch das Leben. Und so sehen wir, eine Wiedergutmachung durch bestimmte religiöse Handlungen ist unmöglich. Und somit ist Religion falsch. Aber lassen Sie uns da noch ein bisschen drüber nachdenken. Warum ist Religion eigentlich, warum ist jede Religion da gleich auf diesem Gebiet? Warum weist jede Religion das gleiche Muster auf? Es ist eigentlich gar nicht schwer, das zu erklären. Ich tue das und das und das und dann bin ich noch ein guter Mensch und dann wird Gott mich zu sich lassen. Das sagt jede Religion. Und dann wird es mir gut gehen. Und warum weist jede Religion das gleiche Muster auf? Weil in Wirklichkeit wollen wir doch nicht, seien wir ehrlich, wir wollen doch keinen Gott über uns akzeptieren, oder? Ich möchte nicht zugeben, dass ich, ja, ich möchte es nicht einfach zu, ich möchte es nicht zugeben. Gott, ich bin abhängig von dir. Ich bin nichts vor dir. Ich kann nichts. Ich habe nichts, was ich eigentlich von dir empfangen habe. In Wirklichkeit sind meine Hände leer. Ich bin schwach ohne dich. Das passt doch nicht, oder? Sowas wollen wir doch nicht glauben, sowas wollen wir doch nicht sagen. Nee, wir wollen Gott was beweisen. Ich kann das und das und das und ich habe das Gutes getan und das Gutes und jetzt bin ich tot und jetzt stehe ich vor dir, Gott, und jetzt will ich rein ins Paradies. Lass mich rein. Wir denken allzu oft, der Himmel wäre wieder Europapark. Wir zahlen 35 Euro am Eingang und dann haben wir Spaß. Nee, mit meinen 35 gute Taten Euro komme ich nicht rein. Diese Währung zählt vor Gott gar nichts. Null. Die Frage ist, möchte ich Gott Gott sein lassen? Möchte ich zugeben, dass ich unfähig bin? Möchte ich ihm glauben? Möchte ich mich beschenken lassen von ihm? Die Frage ist, möchten Sie Gott Glauben schenken? Und wir Christen, wir haben genau die gleiche, wir sind genau in der gleichen Gefahr, ins Religiöse abzurutschen. Und wir müssen uns davor hüten. Dann wird dann gesagt, ja, Jesus hat mich gerettet, aber jetzt muss ich noch das und das und das dazu tun und dann bin ich am Ende im Paradies. Dann lässt mich Gott rein. Also ist die Geschenk- und Cash-Methode. Ich kriege was geschenkt und dann ein paar Tage später zahle ich dem, der es mir geschenkt hat, es zurück. Nee, wenn ich zum Glauben gekommen bin, dann kann ich nicht anders, als meinen Retter, als Jesus zu lieben. Und dann möchte ich ihm auch gefallen, dann möchte ich seine Gebote halten, das ist dann mein Herzensanliegen. Und dann möchte ich ihn durch mein Leben ehren. Und wir dürfen es nicht vergessen, wir dürfen es niemals vergessen. Christsein ist keine Religion, Christsein ist eine Beziehung, eine lebendige Beziehung zwischen Gott und Mensch. Wann ist dann Mensch dann gerettet? Wenn er aus Gott geboren ist, steht hier. Jetzt aus Gott geboren. Was kann denn bitte ein Kind dafür, dass es das Kind von einem besonderen Vater ist? Nichts? Oder habt ihr euren Vater ausgewählt? Ich nehme den da. Nee, den konnten wir nicht auswählen. Im Vers 12 aber heißt es auf der anderen Seite, so viele ihn aber aufnahmen. Ha, Timo, jetzt habe ich dich. Der Text widerspricht sich nämlich selbst hier. Wie soll ich bitte Gott aufnehmen und gleichzeitig von Gott geboren sein? Also aufnehmen und dann doch geboren sein, das geht doch nicht. Da ist doch jetzt die Bibel falsch, jetzt haben wir es bewiesen, jetzt können wir nach Hause gehen. Wir hätten eigentlich, ja, ausschlafen können heute. Vielleicht sitzen Sie heute Morgen hier und denken, ich kann was dafür, dass ich gerettet bin. Ich habe Gott aufgenommen. Und jetzt lassen Sie mich eins klarstellen. Sie können gar nichts dafür, dass Sie gerettet heute Morgen hier sitzen können. Sie können genauso wenig dafür, dass Sie gerettet sind, wie dafür, dass Sie heute hier sitzen können. Denn Gott hat ihren Körper gegeben. Gott hat Muskeln in den Körper reingebaut. Und es ist Gott, der ihnen jetzt gerade auch den Atem schenkt, dass sie leben können. Ohne ihn können sie gar nichts. Rettung geschieht nur, wenn ich mich für den Glauben entscheide. Wenn ich mich für Jesus entscheide. Jesus ist Gott. Jesus ist mein Retter. Und wir haben es heute erfahren, Herr Heiderich hat sich entschieden für Jesus. Und das ist heute noch möglich. Ich tue etwas, in dem ich glaube, und doch ist es gleichzeitig Gott, der mir den Glauben schenkt. Ich tue Glauben, und doch ist es gleichzeitig Gott, der es tut. Das hört sich widersprüchlich an. Aber ganz ehrlich, wenn wir alles verstehen würden, wenn wir alles vollends begreifen würden in der Bibel, dann müssten wir ja gar nicht mehr glauben. Dann würden wir ja alles sehen, dann wären wir ja alle wissend. Und nur Gott ist aber so groß. Der, wer er ist und das, was er tut, das muss uns doch übersteigen. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Dieser Vers jetzt ist eine ganze Predigt eigentlich wert in Wahrheit. Wie soll man das nur beschreiben? Wie soll man Gottes Herrlichkeit in Worte fassen? Ich kann es nicht. Aber die Jünger von Jesus damals, seine Schüler, die haben das gesehen. Die haben durch Jesus hindurch die Herrlichkeit Gottes gesehen. Sie sahen diese Herrlichkeit voller Gnade. Sie sahen was unbeschreiblich Schönes, das voll ist von diesem unverdienten Geschenk der Vergebung der Sünden. Sie sahen durch Jesus die Herrlichkeit voller Wahrheit. Und jetzt lasst uns persönlich auch diese Frage stellen. Habe ich das auch? Sehe ich Gottes Herrlichkeit heute Morgen, so wie Jesu Freunde sie zu ihrer Zeit gesehen haben, sehe ich diese Schönheit? sehe ich das Unbeschreibliche. Nimmt es mir, wenn ich über Karfreitag nachdenke, über Jesu Tod am Kreuz, nimmt es mir dann den Atem? Nimmt es mir den Atem, wenn ich darüber über Ostern nachdenke? Wenn ich darüber nachdenke, wie Jesus aus den Toten auferstanden ist? Nimmt es mir den Atem? Bringt es mir Tränen in die Augen? Wenn ich darüber nachdenke, wer ich in Wirklichkeit bin? Und was für ein unverdientes Geschenk Gott mir macht, dass ich sein Kind sein darf. Wenn sie das alles kalt lässt, dann sind sie entweder gottlos verloren und die Hölle wartet, sagt die Bibel, so hart ist sie. Oder sie haben Gottes Herrlichkeit aus dem Blick verloren. Sie haben sich abgewandt. Vielleicht sitzen sie hier heute Morgen und sagen, ich bin ein gläubiger Mensch. Und doch sehe ich gerade so viel Dunkelheit und ich kann Gottes Herrlichkeit nicht sehen. Ich sehe so vieles, was ich nicht wieder gut machen kann. So vieles, was mir andere angetan haben. Der Nebel hat sich um sie rumgelegt. Kalter Nebel. Grau. Und was sie früher froh gemacht hat, ist jetzt weg. Es ist dumpf, es ist kalt. Einsam. Aber können Sie hier diese Sonnenstrahlen sehen, die sich durch den Nebel bahnen? Jesus, der Sie begleiten möchte, durch dieses neblige Tal. Ach, schauen Sie doch auf Jesus. Er ist das Licht, das durch den Nebel hindurchkommt. Jesus will Sie begleiten durch dieses neblige Tal. Vielleicht sitzen Sie heute Morgen auch hier und Sie merken, hey, ich habe mich von der Wahrheit abgekehrt. Ich bin andere Wege gegangen. Vielleicht haben Sie irgendwann mal in Ihrem Leben eine Lüge geglaubt. Das Leben woanders liegt, außerhalb von Jesus. Und Sie befinden sich jetzt in der Sucht und Sie wissen nicht heraus. Ach, schauen Sie doch auf Jesus. Er möchte Ihr Leben sein. Und vielleicht sitzen Sie auch heute Morgen hier und denken, diese Botschaft, die habe ich mehr als genug gehört. Sie ist bei mir angekommen. Ich glaube, ist okay. Ich brauche sie nicht nochmal zu hören. Timo, jetzt erzähl mir mal was Neues. Nun, ich werde nichts Neues erzählen. Und es ist mein Gebet, dass ich mein ganzes Leben lang nichts Neues, nichts anderes erzählen werde. Das ist mein Ziel. Denn die ganze Bibel ist voll. Die ganze Bibel ist voll von dieser Botschaft. Sie trieft förmlich davon. Von der ersten bis zur letzten Seite. Schauen Sie auf Jesus. Er möchte Ihr Leben bleiben. Und warum ist das nur so? Warum wird diese gute Nachricht, dieses Evangelium, das uns in der Bibel beschrieben wird, was ich hier mit ein paar kümmerlichen Worten versucht habe darzustellen, warum ist es durch die ganze Bibel durch? Ganz einfach. Weil wir als Christen Menschen bleiben. Und als Menschen haben wir viele, viele Fehler. Weil wir als Christen einfach ganz normal dazu tendieren zu vergessen. Wir vergessen, wer Gott ist. Wir vergessen, was er getan hat. Was er für uns getan hat. Wir vergessen auch, was wir mit ihm erlebt haben in der Vergangenheit. Und deshalb finden Sie die gleiche Botschaft von Anfang bis Ende in der Bibel zur Erinnerung. Und als Christen tendieren wir aber auch dazu zu glauben, dass die Dunkelheit doch ein ganz netter Ort sein kann. Deshalb finden wir auch die gleiche Botschaft von Anfang bis Ende in der Bibel, damit wir uns wieder zum Licht, zu Jesus wenden. Und viele Christen sagen, Ja, damals habe ich mich bekehrt, damals habe ich mich zu Gott gewandt. Aber diese Aussage ist so nicht ganz korrekt. Glaube hat einen Startpunkt in der Vergangenheit, wenn Sie heute glauben. Aber Glaube ist nicht was Einmaliges, was in der Vergangenheit zurückliegt. Glaube muss lebendig sein. Glaube ist lebendig. Ich muss mich jeden Tag dafür oder dagegen entscheiden. Ja, sogar noch mehr, ich muss mich in jeder Situation dafür oder dagegen entscheiden. Für oder gegen den Glauben. Soll ich jetzt meine Frau anschreien? Sie hat mich jetzt hier schon den ganzen Tag genervt. Soll ich meinen Mann anschreien? Soll ich mir jetzt dieses Pornobild anschauen im Internet? Diesen Pornofilm? Wir sollen bei Jesus bleiben. Bei ihm ruhen. Wir sollen uns daran erfreuen, dass Jesus unsere Rettung ist. Und wenn wir diese ganzen Verse uns anschauen, dann können wir genau sehen, dass sie eine Zusammenfassung von der Biografie von Jesus sind. Es fasst sein Handeln zusammen. Jesus erschuf die Welt. Jesus erschuf das ganze Leben und erhält auch das Leben. Auch nach dem Sündenfall. Und Jesus erschuf als zweites die Rettung für uns Menschen. Und er erschafft sie auch heute, wenn wir uns für den Glauben entscheiden. Er ist es, der uns zu Gott zieht. Ohne das Wort Gottes, ohne Jesus wäre Gott unbegreiflich. Er wäre ganz weit weg von uns. Wir wären ganz weit weg von ihm. Und wir wüssten nichts über ihn. Er wäre der große Unbekannte. Aber das Wort Gottes, Jesus Christus, kam zu uns Menschen, um uns Leben zu schenken. Ein Leben, das uns Gottes Herrlichkeit zeigt. Ein Leben, in dem eine lebendige Beziehung mit Gott wieder möglich ist. Und dieses Wort ist es wert, aufgenommen zu werden. Dieses Wort ist es wert, geglaubt zu werden. Dieses Wort ist es wert, festgehalten zu werden. Ich bete zum Schluss. Herr Jesus Christus, du bist der Schöpfer dieser Welt, du bist der Schöpfer des Lebens, von uns, von mir. Herr, und du bist auch der Schöpfer der Rettung. Und wir können dir dafür nicht genug danken. Wir können dir nicht genug danken für diese Herrlichkeit, die wir sehen können durch dich. Danke, dass du so gut bist. Bitte beweg unsere Herzen, bitte lass uns nicht los, dass uns diese Botschaft mitnimmt durch unser Leben. Hilf uns zu glauben, Herr. Nur du kannst es uns schenken. Im Namen Jesu. Amen.